Hallo und herzlich willkommen bei Evo Mentis. Ja, es gibt ja immer wieder Hypothesen, Theorien, Zusammenhänge, die ich euch hier so präsentiere. Und natürlich kann man sich zu Recht fragen, ist denn das überhaupt irgendwie fundiert? Denke ich mir das nur aus? Macht das alles Sinn oder nicht? Und insofern finde ich es immer wieder schön, wenn ich Studien finde, die zwar einerseits, ja, vielleicht nicht so wahnsinnig viel Neues scheinbar bringen, auf der anderen Seite genau in diesen Bereich hineingehen, wo man sagen muss, naja, es waren vorauseilende Theorien, die sich aus, ja, bei mir im Gehirn vielleicht ergeben haben, aber vielleicht auch in Social Media zu finden waren und so weiter, die bisher in der Medizin und Psychologie wenig Anwendung finden, die da gerne irgendwie so ein bisschen weggelächelt werden. Ja, und auf einmal gibt es eine Studie dazu, die genau in diesen Bereich geht und sagt, doch, da gibt's was, das ist auch fundiert. Und man kann da auch ein bisschen mehr, ja, Hintergrundinformationen quasi mit reinkippen, warum das denn so ist. Also nicht nur die reine Beobachtung, dass es so ist, dass es da vielleicht statistische Zusammenhänge gibt, sondern ein bisschen was von diesen ganzen Erklärmodellen mitbringt. Ja, und so eine Studie habe ich gefunden, beziehungsweise ist mir zugetragen worden, muss ich fairerweise eigentlich eher sagen. Die ist auch recht frisch, also die ist richtig neu, könnte man sagen. Also eingereicht worden ist sie schon am 12.06.2029 und online ist sie wirklich erst seit 27.02.2026, also Anfang dieses Jahres. Und das Ganze nennt sich dann Energy Deficit Hyperactivity Disorder, a Neurobiological Energy Dysregulation Model for ADHD. Also der Begriff EDHD wird hier geprägt. Das ist noch kein diagnostischer Begriff. Das ist noch nichts, was irgendwo in der Wissenschaft anerkannt wird. Das ist nichts, wo man jetzt zum Arzt hingeht und sagt, ich habe EDHD. Dann sagt er, können Sie nicht mehr ADHS richtig buchstabieren? Das heißt, das ist zwar neu, aber es ist eine wissenschaftliche Arbeit, die diesen Begriff prägt und die vor allem auf ein paar ganz grundsätzliche Sachen reagiert, die bisher bei ADHS gerne, ja, falsch verstanden oder falsch beschrieben werden und wurden. Das mal so zur groben Einordnung. Die Idee ist jetzt wirklich mal so diese, ja, die vorhandene Energie im Gehirn an verschiedenen Stellen als Ausgangsbasis für diese ganzen Erklärmodelle zu nehmen, das in zentralen Mittelpunkt zu stellen. Und das hat dann halt so ein paar konkrete Auswirkungen. Also es gibt halt so diese klassische Lesart, Menschen mit ADHS, die können sich nicht konzentrieren. Ja, wo ich immer sage, so ein Quatsch, das hängt total davon ab. Also um welche Situation es geht. In manchen Situationen können sich Menschen mit ADHS super gut konzentrieren, besser als neurotypische. Das ist aber bisher wenig wirklich beschrieben, sondern es wird immer eher von diesem reinen Mangel ausgegangen. Ja, da fehlt halt Dopamin, das ist eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Die haben einfach zu wenig Dopamin, die Leute mit ADHS. So als ob das halt immer grundsätzlich halt so wäre. Um sich ja dann auch fragen kann, ja, kann man nicht einfach Dopamin geben? Dann haben die das doch mehr. Aber faktisch ist natürlich, um Dopamin an ganz bestimmten Stellen geht, zu ganz bestimmten Zeitpunkten. Das kann man halt auch von außen schlecht irgendwie steuern. Klar. Man kann natürlich, und diese Ansätze gibt's ja auch, sagen, man unterstützt halt insgesamt den Stoffwechsel so, dass halt leichter Dopamin dann auch wieder verfügbar ist. Es geht aber trotzdem so ein bisschen am Thema vorbei. Denn, ja, die klassische Lesart, die Person kann sich nicht konzentrieren, wird bei der EDHD-Modellierung anders gedeutet. Da heißt es eher dann, die Konzentrationsfähigkeit ist zustandsabhängig verfügbar. Das geht so aus der Studie hervor. Meine Worte quasi. Die sagen, die haben mich nachgemacht. Nein, die haben das ja richtig wissenschaftlich beforscht. Die sind da wirklich auch in das Eingemachte gegangen, zu den Hintergründen, woher das kommt. Insofern geht es weit über das hinaus quasi, was ich einfach nur faktisch festgestellt habe. Dann eine andere klassische Leseart ist, Hyperaktivität ist Symptom oder Defekt. Die Modellierung bei EDHD wiederum sagt halt, Hyperaktivität kann kurzfristige Arousal oder energiebezogene Kompensation sein. Also, das wird dann damit beschrieben, dass halt dieses, ja, aus dem Fenster gucken oder auf dem Stuhl rumwippen oder dieses Fidgeting oder ja, diese Unruhe quasi, diese scheinbare, manche missdeuten das ja auch als Nervosität, aber das ist keine Nervosität. Hier in dem Modell ist das dann eher so die Analogie, dass man sagt, naja, da wird so eine Art Handdynamo betrieben, könnte man sagen. Also die Hauptenergieversorgung, die funktioniert an der Stelle nicht richtig, aber die Leute müssen halt irgendwie einigermaßen aufmerksam bleiben, brauchen Grundenergie, um überhaupt irgendwie funktionsfähig zu bleiben in der Situation, können auch der Situation nicht entfliehen, also müssen sie quasi so den Handdynamo anwerfen, so die Handkurbel so und versuchen halt diese Energie halt mühsam von Hand halt herbeizubringen. Und das ist genau dieses, was wir oft erleben mit diesem Fidgeting, diese Unruhen. Ja, das ist auch der Punkt, wo man sagen muss, wenn du Schüler dann dazu zwingst, in solchen Situationen auch diese Tätigkeit nur einzustellen, dann ist das so, als ob du jemand sagst, naja, deine Notstromversorgung, die du jetzt gerade von Hand mit der Handkurbel da aufrechterhältst, die stellst du bitte ein. In dem Moment fehlt die Energie. Und dann heißt es so viel wie fürs Gehirn, es schaltet halt ab. Also dann geht's wirklich den Bach runter an der Stelle. Das macht die Sache weitaus schwieriger und schlimmer. Weswegen es halt auch mit der jetzt fundierten Studie wirklich auch gut möglich ist, hinzugehen zu jemand, der sagt, nee, der Schüler, der muss halt ruhig da sitzen. Und sagen kann, ja, damit verstoßen wir im Prinzip gegen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis dazu und verschlimmern auf erhebliche Weise die Situation eigentlich. Eine weitere klassische Lesart ist, Exekutivfunktion ist gestört. So. Ja, die Exekutivfunktion kann instabil werden, aber unter der entsprechenden energetischen Last. Also es wird halt auch nicht dieses Pauschale hier angenommen, sondern wird immer aus diesem Energielevel, Energieniveau in den entsprechenden Gehirnregionen heraus argumentiert, die halt abhängig sind von verschiedenen Faktoren, auf die wir dann gleich noch ein bisschen kommen. Und ja, diese Exekutivfunktion, die kann wunderbar funktionieren, die kann aber auch extrem schlecht funktionieren. Und die hängt halt einfach von mehr Dingen ab, als jetzt vielleicht beim Neurotypischen. Der Neurotypische hat da immer ausreichend Energie, oder zumindest in einem normalen, in Anführungszeichen, Niveau, wie es halt so in der Gesellschaft halt so üblich und bekannt und angenommen ist, weil das halt bei vielen Leuten so ist. Ja, bei neurodivergenten ADHS-Personen ist es halt dann aber nicht der Fall und die tun sich in manchen Situationen extrem schwierig damit, diese exekutiven Funktionen aufrechtzuerhalten. Trotzdem nimmt man dann gerne von außen an, naja, aber mit Disziplin, da kann man das doch quasi machen. Und das ist halt dieses Missverständnis, dass man sagt, mit Disziplin kann man es immer machen. Und das stimmt halt an der Stelle nicht. Mit Disziplin kann man zwar sehr viel machen, also dieses kognitive Übersteuern nenne ich es immer, indem man durch ja Willenskraft etwas aufrechterhält, was eigentlich aus dem ja, Mechanismus, Organismus heraus originär gar nicht so funktionieren würde. Das ist dann vielleicht so ein bisschen die geistige Handkurbel, also die Willenskraft, mit der man halt gegen was arbeitet, ein Grundmechanismus in sich selbst. Und das kann man ein Stück weit machen, aber diese Willenskraft, die man da aufbietet, die ist halt enorm. Die ist halt in vielen Situationen sehr viel höher als neurotypische das brauchen und dadurch erschöpfen Menschen, die neurodivergent sind, die ADHS haben, halt deutlich schneller. Es ist genau dieses Phänomen, was hier eigentlich wunderbar mit beschrieben und mit belegt wird. Und ja, dieser Faktor, den ich am Anfang schon mal kurz erwähnt habe, Dopamin erklärt ADHS, also im Sinne von denen fehlt halt einfach Dopamin. Ja, nee, Dopamin ist ein Modulator im größeren Energieregulationssystem, ist dann die richtigere Lesart, die aus dieser ADHD-Modellierung herauskommt. Und dann der Punkt, Symptomschwere ist zentral. Also das ist ja immer das, dass man sagt, nee, ADHS müsste ja quasi, das ist in allen Lebensbereichen und betrifft dich immer, weil ansonsten sind es irgendwelche anderen Störungen oder irgendwelche anderen Sachen. Also das benutzt man ja mitunter auch irgendwie zur Abgrenzung, dass du sagst, ADHS ist halt grundsätzlich immer vorhanden in allen Bereichen und ist nichts, was einfach mal da ist und mal nicht da ist, weil wenn das so wäre, dann wären es halt ja andere Diagnosebeschreibungen, andere Diagnosedefinitionen. Und ADHD sagt halt ganz klar, Last, Erholung, Dauer, Kontext und Zusammenbruchsdynamik sind halt die zentralen Punkte. Das heißt, wenn ich jetzt mein ganzes Leben gut managen kann, quasi mit entsprechenden, ja, begrenzten Lastphasen, mit entsprechenden Erholungsphasen und so weiter, dann habe ich vielleicht wenig Probleme, dann ist die Symptomschwere vielleicht auch nicht vorhanden oder nur situativ vorhanden. Aber sie kommt halt immer wieder. Der Grundmechanismus ist halt grundsätzlich da. Und ja, das würde auch erklären, wieso bisher halt dann gerne auch mal irgendwelche Fehldiagnosen kommen oder halt auch mal Diagnosen ja so ein bisschen verschwimmen an der Stelle, dass manchmal so wirkt, als ob die ganze Diagnostik dadurch Kraut und Rüben geht. Naja, wenn das zugrunde liegende Modell halt einfach nicht gut ist und nicht passgenau funktioniert, dann modelliere ich da quasi an der Realität vorbei und muss dann halt auch zwangsläufig falsche Schlussfolgerungen an vielen Stellen ziehen. Das heißt, derjenige, der die Diagnostik macht, ist im Prinzip selber halt desorientiert und verwirrt, weil dieses ganze Diagnostikkonstrukt nicht passt. Und ich finde es auch sehr gut, dass man hier wirklich hingegangen ist und nicht versucht hat, ADHS umzudeuten, weil ja, das ist halt ein diagnostischer Begriff. Da sind halt gewisse Definitionen dahinter mit gewissen Symptomen. Das ist halt auf eine gewisse Weise einfach modelliert worden. Das steckt da alles mit drin. Das haben wir auch oft schon hier gehabt, dass ich vieles von den Konstrukten, die in ADHS da so drinstecken, halt zum Teil widersprüchlich, ungenau finde, weshalb es ja immer wieder offensichtliche Schwierigkeiten gibt mit der richtigen Zuordnung und auch Streitereien darum. Und jetzt zu sagen, nee, wir gehen gar nicht an diesen Begriff ADHS ran. Lasst den mal schön, wie er ist. Ihr habt euch da was zusammen definiert, was halt so eine Schublade praktisch baut, so ein Kasten irgendwie, und das habt ihr halt so abgegrenzt für euch. Das ist okay. Das hilft vielleicht nicht unbedingt an vielen Stellen. Das ist vielleicht nicht so wirklich, aber lassen wir das mal so, wie es ist. Da wollen wir gar nicht ran. Wir machen jetzt hier gleich einen neuen Begriff, eine neue Schublade, die so ein bisschen anders aussieht, die ein bisschen andere Bereiche umfasst und die in sich aber viel besser funktioniert und viel stimmiger vieles erklären kann, und zwar von Grund auf. Und das ist ja der entscheidende Punkt. ADHS und viele andere Diagnosen gehen ja hin und sagen, ja, ich gucke mir mal das Verhalten von außen an. Was kann ich denn wahrnehmen, wie derjenige sich verhält? Und dann so ein bisschen daraus ableiten, naja, was sind wohl seine Probleme davon? Mutmaße ich dann so ein bisschen, versuche das ein bisschen so zu belegen, aber ja, so ganz stimmig ist es nicht, das passt nicht an allen Stellen. Dann heißt Dopamin ist nicht genügend vorhanden, wo man sagen kann, ja, aber das ist ja auch nicht der Fall. Sagt doch, wir haben das gemessen, wo man sagen kann, in welchen Situationen habt ihr es gemessen? Habt ihr es auch in Situationen gemessen, wo diejenigen sich vielleicht gut konzentrieren können? Ja, das fehlt dann oft. Also dieses, ja, jemand sitzt klassischerweise vorm packenden, fesselnden Computerspiel, was er intensiv für 12 Stunden spielen kann, darüber alles vergisst, aber sich total drauf fokussiert und konzentriert, also diesen Hyperfokus, den Flow. Und da funktioniert das ja. Ja, aber der hat gleichzeitig aber ADHS, hat auch eine Diagnose bekommen, tut sich total schwer, ganz simple Sachen zu machen, kriegt die Steuererklärung nicht hin, den Klassiker, oder ist bei Prüfungen vielleicht unkonzentriert oder an vielen anderen Stellen, vergisst Dinge. Er macht Leichtsinnsfehler und so weiter, wo man sagen kann, ja, es passt alles mit ADHS, aber ja, der hat trotzdem einen Hyperfokus. Der ist ja da, der ist ja unbestritten da, wird in der Diagnostik gerne ignoriert, nach dem Motto, ja, das ist ja nichts Relevantes, nach dem Motto. Er passt aber halt auch nicht in die bisherigen Erklärmodelle sinnvoll rein. Bei ADHD passt er halt rein. Und das ist genauso einer von diesen Punkten, wo ich sage, naja, Social Media, das wird zwar immer gerne angefeindet, weil das ja etablierte Dinge irgendwie da angreift und auf den Kopf stellt und ja völlig falsch darstellt. An manchen Stellen ist aber Social Media oder das, was halt Betroffene aus sich heraus und miteinander halt erarbeiten, auch eigentlich viel zielführender. Das sind oft die besseren Modelle, weil die halt wissen, wie die Sachen funktionieren für sie. Und wenn dann da Sachen bei rauskommen, die halt mit den klassischen, jetzt etablierten Modellen und Verständnissen halt kollidieren, darf man sich halt die Frage stellen, sind quasi die Betroffenen und Social Media alle blöd und böse und falsch? Oder ist es vielleicht andersrum, dass das bisherige Modell halt leider noch nicht ganz so gut ist, wie man es gerne hätte? Also darf sich so ein Modell auch weiterentwickeln und auch solche Gedanken, die vielleicht von Laien kommen, die aber damit konkret selber zu tun haben, insofern eigentlich für sich selber die Experten sind, dürfen dann solche wissenschaftlichen etablierten Modelle auch weiterentwickelt und umgedeutet, angegriffen oder korrigiert werden? Ja, und insofern, diese Kontroverse gibt's. Da sind dann immer Leute, die das halt studiert haben und die sich ihr Leben lang damit beschäftigen und die doch die Experten sind. Da kann doch nicht einer einfach daherkommen und da irgendwie eigene Ideen haben. Ja, das ist halt so dieses Problem mit der Deutungshoheit. Ich hatte das auch in der entsprechenden Folge in der ersten Staffel mal näher aufgegriffen. Deutungshoheit ist da mal eine ganz wichtige Sache. Und in einer neurotypischen Gesellschaft sind Deutungshoheit, Hierarchiebewusstsein und so weiter halt immer ganz stark massiv wichtig. Da sind dann formale Aspekte wichtig. Da geht es dann darum, wer hat denn offiziell quasi welchen Abschluss hier gemacht? Wer darf dazu überhaupt eine Aussage als Experte tätigen? Ja, da geht's auch viel um Ego und verletzten Stolz vielleicht und dergleichen. Da spielt da alles mit rein. Und insofern ist es so wertvoll, diese Studie zu haben und zu sagen, guck mal, da ist jemand aus eurem Kreis, ein Wissenschaftler, der da wirklich gute Arbeit gemacht hat, der Hintergründe erklärt, der auch wirklich mal den Unterbau erklärt, der nicht nur so eine Theorie da in den Raum wirft und sagt, nö, das ist halt das Verhalten und ich glaube, es geht so und so, sondern der auch sagen kann, naja, wie funktioniert das denn im Gehirn? Was passiert da genau? Ja, und dann gibt's halt einfach EDHD als neuen konzeptionellen Begriff, bis das in irgendwelche Diagnostikkataloge reinwandert, werden bestimmt 10 Jahre oder mehr vergehen. Aber wir haben jetzt mal einen aus der Wissenschaft kommenden guten Begriff, der vielleicht auch nicht abschließend ist, der vielleicht auch nicht alles erklärt, der vielleicht auch nicht perfekt ist, aber der wesentlich fundierter ist als alles, mit dem wir da bisher mit ADHS oft so rumwursteln mussten. Und den kann man auch dann wiederum eher einem Wissenschaftler an die Hand geben, kann sagen, guck mal hier, ein Kollege von dir, der hat doch da sinnvolle Arbeit gemacht. Was sagst du nur dazu? Das ist eine viel bessere Basis, als zu sagen, hey, ich weiß aus meinem täglichen Alltag und mit anderen Betroffenen oder sonst wie, dass es doch irgendwie nicht ganz passt mit deinem Modell. Das ist oft schwierig, dann so ranzugehen. Insofern, ich kann euch die Studie auch nur ans Herz legen. Die ist von der Freien Universität in Berlin von Mohamed Davud Rahimi. Und das ist erschienen im Neuroscience Biobehavioral Review Volume 184, 2026. Ja, es gibt noch eine Artikelnummer. Ich würde sagen, ich verlinke euch das Ganze einfach in den Shownotes, wenn ich irgendwie dran denke. Ihr könnt auch einfach mal suchen nach EDHD. Da findet ihr auch schon einige Sachen dazu, aber wir gucken uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an, um was es da wirklich geht. Und ja, da geht es viel um Mitochondrien. Mitochondrien, was sind die wieder? Also im Wesentlichen geht es eigentlich darum, wie viel Energie kann in der Zelle halt freigesetzt werden und steht zur Verfügung. Und da ist halt eine wichtige Substanz dabei, ist ATP. Es gibt ADP und ATP. Bisschen verwirrend. Und dieses ATP ist im Prinzip das, was halt direkt vor Ort quasi Energie bereitstellt. Also das ist quasi der Treibstoff, der unmittelbar in der Zelle halt vorhanden ist. Ist auch bei Sportlern wichtig. Also wenn ATP im Muskel sozusagen nicht zur Verfügung steht, irgendwie, dann ist es problematisch. Das muss da irgendwie herangeschafft, gebildet werden. Das wird halt aus anderen Sachen gebildet und da gibt es halt eine ganze Stoffwechselkette normalerweise, die halt dann am Ende dazu führt, dass dieses ATP bereitgestellt wird. Gibt ja auch so Sachen wie Muskelkater und Übersäuerung von Muskeln und so weiter. Ich meine, im Endeffekt, was da passiert ist, dass dieses ATP dann halt auf verschiedenen Wegen bereitgestellt werden kann. Das heißt, wenn die gut funktionierenden Wege über Zucker und so weiter halt vielleicht gerade nicht funktionieren, dann benutzt der Körper halt andere Wege, die halt dann wiederum andere Auswirkungen haben. Aber er muss dieses ATP halt irgendwie bereitstellen, damit die Zellen überhaupt irgendwie sinnvoll funktionieren können. Ohne ATP müssen die Zellen im Prinzip ihren aktiven Betrieb einstellen. Das ist einfach grundlegend so in unserem gesamten Körper. Und genau an der Stelle setzen sie jetzt eigentlich an und sagen, naja, in gewissen Bereichen vom Gehirn steht dieses ATP halt nicht in diesem gleichen Ausmaß immer stetig zur Verfügung, wie das bei Neurotypischen ist. Und da kommt jetzt wieder ein bisschen meine Interpretation und Lesart halt rein, dass ich sage, naja, das ist vielleicht halt einfach der Unterschied. Also bei Neurotypischen, vielleicht ist das, ja, ich sag mal, etwas modernere Gehirn, was halt eher an unsere aktuelle Gesellschaft angepasst ist. Beziehungsweise vielleicht funktioniert unsere Gesellschaft auch nur deshalb so gut, weil es diese Gehirnanpassung halt bei einer, ja, gewichtigen Anzahl an Leuten einfach gibt. Dann sind wir wieder bei dem ganzen Bereich Sesshaftwerdung, große Zivilisation, große Gruppen, wie arbeiten wir zusammen, wie können wir stoische Aufgaben verrichten und dergleichen. Da kann es quasi mit rein verankert werden, steht jetzt so nicht in der Theorie drin, wäre aber so ein Anknüpfungspunkt für mich jetzt auch an der Stelle. Und Neurotypische, die haben halt einfach eine Fähigkeit entwickelt, dass sie an gewissen Bereichen im Gehirn eine recht konstante Versorgung mit ATP aufrechterhalten können, selbst wenn gewisse Faktoren, zu denen wir gleich kommen, nicht gegeben sind. Und Neurodivergente sind jetzt aber darauf angewiesen, dass diese verschiedenen Faktoren gegeben sind, damit sie an dieser Stelle ATP bilden können. So, jetzt kann man sagen, das ist halt ein Defekt bei Neurodivergenten. Ja, Menschen im ADHS-Bereich oder EDHD-Bereich besser gesagt, also Menschen im EDHD-Bereich, die haben da halt einfach einen Defekt. Und so ähnlich ist es da schon auch ein bisschen wieder angelegt in der Studie nach dem Motto, die, ja, da ist halt ein Defizit vorhanden oder sowas. Ja, ihr wisst es wahrscheinlich aus den diversen Episoden. Ich argumentiere da gerne aus der Evolution heraus oder auch von aktuellen Hirnforschern heraus. Und ja, in dem Zuge kann ich immer nur wieder dieses Buch euch ans Herz legen. Von der Lisa Feldman Barrett. 7.5 Lessons About the Brain. Blop, blop. Also 7.5 Lektionen über das Gehirn. Die hat da recht gute Grundlagenarbeiten gemacht und letztlich schaut sie sich das Ganze auch noch evolutionsbiologisch quasi an. Oder evolutionsneurologisch, evolutionspsychologisch, eigentlich alles von diesen Sachen. Und argumentiert halt auch ganz klar, naja, das Gehirn ist eigentlich dafür da, halt Energie zu sparen. Und ich meine, so ein bisschen knüpft auch die Studie daran an, da die sagt, das Gehirn ist halt eigentlich ein Organ, was halt sehr teuer ist. Das muss sich irgendwie lohnen an der Stelle. Das muss mehr Energie quasi reinholen, als es quasi ausgibt. Nur deshalb macht das evolutionär Sinn. Das heißt, es muss dafür da sein, dass wir eben ja die richtigen Situationen erkennen, strategisch sinnvolle Entscheidungen treffen, uns dort engagieren, wo es sich lohnt, weil wir halt Nahrung kriegen, Fortpflanzung kriegen, von Gefahren uns fernhalten und dergleichen. Wenn es sich nicht lohnt, dann ist das Gehirn einfach nur ein großer Energieverschwender. Also so wie ein großer, keine Ahnung, wie wenn du bei SimCity oder City Skyline, ich weiß nicht, ob ich schon mal gespielt habe, da irgendwie lauter Krankenhäuser, Sachen, Dinge, Mülldeponien, also lauter Infrastruktur aufbaut in eurer Stadt, könntet ihr euch vorstellen. Und ihr braucht diese Infrastruktur aber gerade gar nicht, dann kostet die trotzdem Geld. Das heißt, dann wäre es Verschwendung. Braucht ihr diese Infrastruktur aber gerade, dann ist es sinnvoll. Dann quasi bringt diese Infrastruktur mehr insgesamt für die Stadt halt, als ihr dafür ausgeben müsst. So, und so ähnlich ist das beim Gehirn jetzt eigentlich auch, dass ihr sagt, das Gehirn versucht sowohl den Körper, aber auch das Gehirn selbst als größten singulären Verbraucher quasi im Ruhezustand runterzudrosseln an den Stellen, wo es eigentlich gar nicht notwendig ist. Ja, dann wird das halt runtergefahren. Dann werden halt auch die entsprechenden Funktionen im Gehirn runtergefahren. Damit werden aber halt auch mittelbar gewisse körperliche Aktivitäten runtergefahren. Und der ganze Organismus engagiert sich halt nicht in Bereichen, in denen keine sinnvolle Aussicht auf mehr Energie besteht. Und das ist halt wichtig zu verstehen. Ein Großteil unserer Evolution, also den allergrößten Teil, bis auf wirklich so einen minimal kleinen Rest. Die ganzen vielen Jahrmillionen der Evolution war es eigentlich fast durchgehend so, dass wir eher zu wenig Energie hatten. Wir haben selten im völligen Übermaß von Energie gelebt, sondern wir haben eigentlich in einer latenten Unterversorgung gelebt. Das heißt, da war das ein ganz wichtiger Anpassungsmechanismus. Und dieser Anpassungsmechanismus ist es halt erst unserer Neuzeit ja weniger wichtig geworden, und da geht's halt wirklich um so Sachen wie ja Sesshaftwerdung, Industrialisierung und so weiter, wo Nahrung auf einmal in vielen Epochen und Phasen auch immer wieder im Übermaß vorhanden war. Das trifft nicht pauschal immer auf alles zu, aber es war halt auf einmal eine neue Situation, die sich da öfters ergeben hat. Ja, die Ernährung ist nicht unbedingt besser geworden. Das ist auch ein Erkenntnis der Sesshaftwerdung. Sie ist halt auch einseitiger geworden. Mit vielen Nachteilen auch für den Organismus, aber so Grundenergie war halt immer vorhanden. Ja, Getreideanbau, Brot und so weiter, schnelle Energie, man sagt ja dann auch gerne leere Kalorien, die da irgendwie kommen, ja, weil es fehlen halt viele andere Sachen, aber es bringt halt diese direkte Energie, das, was sich in ATP umsetzen lässt, bringt es halt, ja, und selbst wenn es mal nicht da ist, wir können davon ausgehen, dass es eigentlich eher dann auch wieder vorhanden ist. Das heißt, an der Stelle Energie auszugeben, auch in Situationen, wo wir vielleicht jetzt mal nicht satt sind oder sowas, aber trotzdem halt den Acker umpflügen, weil wir wissen, dass wir dadurch halt mittelfristig und langfristig wieder Energie bekommen, das aber im Moment uns sich nicht sinnvoll anfühlt vielleicht. Ja, das können wir komplett übersteuern, und noch besser als das kognitiv die ganze Zeit mit Willenskraft übersteuern zu können und zu müssen, ist es halt zu sagen, nö, das Gehirn baut sich halt ein bisschen um. Und das stellt halt ATP an den entscheidenden Stellen halt grundsätzlich immer irgendwie bereit. Das heißt, da entfaltet sich auf einmal große Handlungsfähigkeit auch über den Moment hinaus, also auch über den aktuellen Moment, dass ich dort irgendwie eine Chance sehe, quasi kurzfristig jetzt mehr Energie zu bekommen. Das ist gar nicht mehr so relevant, sondern es geht eher um so langfristige Sachen. Das heißt, man eröffnet, das Gehirn eröffnet sich quasi durch diese Umstrukturierung, die wir halt heute bei Neurotypischen finden, die Möglichkeit, dass wir auf kognitiver, planerischer, abstrakter Ebene viel größere Freiheiten haben und da viel mehr verwirklichen können, weil es halt konstant einfach stoisch vor sich hin funktioniert, dabei auch eine Masse Energie verschwendet quasi die ganze Zeit. Also aus dem Moment heraus gesprochen ist es Verschwendung, aber langfristig eröffnet es dadurch Möglichkeiten. Und das hat sich halt ja seit Sesshaftwerdung und so weiter halt auch eher ausgezahlt. Das heißt, das war was, was sich halt stärker verbreitet hat, etabliert hat, was wir halt heute bei einem überwiegenden Teil der Bevölkerung auch sehen. Und die sind dadurch halt einfach grundlegend handlungsfähig in vielen Bereichen, während Neurodivergente oder Menschen im ADHD-Bereich halt ja allein durch ihren Stoffwechsel an der Stelle, durch ja einen Energiemangel im Prinzip halt gehemmt und gehindert werden, Dinge zu tun, die sie nicht im Moment selber als relevant oder ja genügend sinnvoll empfinden. Und da geht es wirklich um Grundsteuerfunktionen, die halt stark ja auch emotionsgeladen sind, behaftet sind, bedingt sind. Das heißt, es müssen Momente sein, in denen man halt auch im Moment einen Sinn drin sieht und empfindet, etwas Bestimmtes zu tun. Dann wird dieses ATP auch bereitgestellt und funktioniert. Und das ist halt eine ja größere Zusammenhang da an verschiedenen Stoffwechselvorgängen dergleichen. Das ist jetzt auch nicht alles hundertprozentig komplett in dieser Studie drin. Aber da sind halt die wichtigen Grundlagen dafür halt mal fundiert erklärt, die diese ganzen Theorien auch sinnvoll mit einbinden können. Das heißt, ADHS wird eben nicht primär als Aufmerksamkeitsdefekt gelesen, sondern als instabile Verfügbarkeit exekutiver Kontrolle unter energetischer Belastung. Und zentral ist die Unterscheidung zwischen kurzfristig vorhandener Fähigkeit und langfristig energetischer Nachhaltigkeit. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich so erklärt hatte. Das Modell erklärt es vor allem, warum Betroffene in bestimmten Kontexten hochfunktional wirken können. Aber bei Dauerlast, Monotonie, Schlafmangel, sozialer sensorischer Belastung oder schlechter Erholung kollabieren. Das ist ja genau das, was wir vorfinden und was mit dem Modell jetzt irgendwie gut mal belegt wird und fundiert wird. Das heißt, diese hohe Funktionalität, die Menschen im Bereich ja ADHS oder besser gesagt eben halt ADHD zum Teil an den Tag legen, wird ja ein bisschen so angenommen, dass man sagt, ja, guck mal, das ist dein Leistungsniveau, das kannst du, also diese Volllastgeschichte, ja, über die ich ja gerne mal schimpfe, wo ich sage, Volllast kannst du nicht die ganze Zeit machen, du brauchst auch diese Erholungsphasen. Das wird genau jetzt durch diese Studie wunderbar schön erklärt, warum das so ist. Diese Volllastphasen sind eben halt bei Menschen im ADHD-Bereich nur für kurze Momente halt verfügbar. Da sind diese Volllastphasen aber wesentlich ja, potenter, besser, die können mehr als Neurotypische. Neurotypische haben immer ihr Grundniveau. So, und Menschen im ADHD-Bereich können halt in gewissen Momenten extrem viel und in anderen dafür sehr viel weniger. Und da wird dann gerne gesagt, ja, du bleibst hinter deinen Möglichkeiten zurück, weil man sieht die maximale Möglichkeit quasi, nimmt an, das sind ja deine Möglichkeiten. Und die nutzt du ja in vielen Fällen gar nicht. Und sagen kann, das funktioniert aber halt anders. Das sind, das Gesamtpaket ist das Wichtige, sage ich da gerne immer. Ja, und jetzt so was wie Hyperaktivität, Task-Switching, Impulsivität, sensorisches Suchen oder Rückzug werden eben halt als kompensatorische Energieregulationsstrategien verstanden. Ja, genau das, was Betroffene eigentlich schon die ganze Zeit sagen, wird jetzt auch schön in dieser Studie halt belegt und aufgegriffen. Und das sind dann halt eben nicht bloß irgendwelche Defekte. Also, dass jemand halt immer so dieses Dopamin-Seeking hat, so irgendwie rumgucken, was könnte denn Interessantes, Spannendes da sein. Nee, die versuchen halt verzweifelt quasi ihren Energienachschub in einer beschissenen, langweiligen Situation halt irgendwie wieder herzustellen. Die suchen quasi nach einer Energiequelle für sich, weil sie sind leider diesem Meeting oder sowas halt ausgeliefert, das todeslangweilig ist. Sie völlig unterfordert vielleicht auch, sie emotional überhaupt nicht anspricht, keinerlei Relevanz für sie irgendwie emotional entfaltet. Und sie müssen da aber trotzdem irgendwie dabei bleiben, sollen am besten auch noch ruhig sitzen. Und das versuchen die halt irgendwie halt, damit halt irgendwie klarzukommen. Und das machen sie halt dadurch, dass sie halt versuchen, irgendwie wieder eine Dopaminquelle zu finden. Oder irgendeine langweilige Aufgabe, die sie gerade irgendwie nicht packt, wo sie nicht weiterkommen oder sonst was. Dann machen sie halt das, was man gerne Task-Switching nennt. Dann schalten sie halt um auf ein anderes Projekt und gehen dem nach, gewinnen dadurch wieder Dopamin, überhaupt Handlungsfähigkeit und so weiter. Und jetzt bin ich schon wieder beim Begriff Dopamin. Nein, eigentlich müssen wir hier weniger von Dopamin sprechen. Das moduliert zwar, das macht zwar Sachen mit. Wir müssten eigentlich hier in diesem Modell viel stärker von ATP an den richtigen Stellen sprechen. Also wirklich die Fähigkeit überhaupt, dass die Zellen an der Stelle aktiv bleiben und irgendwas tun. Und auch sowas wie, ja, dass man sich zurückzieht. Ja, das wird ja gerne als Sozialphobie oder Sozialangst halt irgendwie gedeutet oder sowas, wo man sagt, nein, die sind einfach ausgelaugt, das ist too much quasi von der Verarbeitung, die brauchen jetzt Erholungsphasen, um ihre Energieniveaus wieder aufzubauen. Auch das wird wunderbar schön mit in diesem Modell halt irgendwie erwähnt. Und diese ganzen Strategien oder auch sowas wie Fidgeting oder sowas halt, wo ich den Handdynamo anwerfe und meine Energie halt irgendwie, also wo ich mich intern selber stimuliere, das wird ja auch Stimming genannt an der Stelle, ist eigentlich schon ein Stück weit vorhanden, also verstanden, dass man sagt, man kann sich auch selber ein Stück weit stimulieren, weil tatsächlich auch sowas wie Bewegung, die man selber erzeugt, wiederum über die sensorische Rückkopplung halt als Input und als Reiz wahrgenommen wird, der dann halt dazu führen kann, dass man dann halt wieder ein bisschen Energie halt da bekommt. Das ist der Handdynamo, der die Handkurbel quasi, die man da anwirft. Und auch das ist halt eine Strategie, um halt dieses Energieniveau halt so halbwegs aufrechtzuerhalten. Beim Gehirn, was im Prinzip halt ein großes Energieproblem an entscheidenden Stellen gerade durchlebt, trotzdem dazu zu bringen, trotz dieser Widersprüchlichkeit quasi dazu zu bringen, noch Energie dort irgendwie zu haben, um halbwegs in der Lage zu bleiben, irgendwas zu tun. Und das ist aber halt keine Option mehr an der Stelle. Das ist das Entscheidende. Das ist nichts, wo man sagen kann, ja, das kann man machen oder auch nicht. Das ist dann ein bisschen angenehmer oder nicht, sondern da geht es dann wirklich irgendwann ums Eingemachte, wo man sagen kann, wenn deine ATP-Ressourcen an der Stelle aufgebraucht sind und nicht entsprechend nachproduziert werden, dann geht nichts mehr. Zellen ohne ATP tun nichts. Das ist faktisch so. Und das ist im Sportbereich schon längst irgendwie verstanden und etabliert, dass es halt aber auch Gehirnregionen halt an der Stelle so selektiv und bei bestimmten Leuten so drastisch betreffen kann. Das ist halt ein Stück weit neu in der Studie. Ja, und die Hauptachsen dieses Modells sind jetzt eben halt die mitochondriale Effizienz. Also Mitochondrien sind halt Zellorganelle. Jetzt weiß ich nicht, wie gut ihr in Zellbiologie drin seid. Bin auch nicht super gut drin. Ich weiß nur, da gibt's ja verschiedene, ihr habt vielleicht mal diese Modelle noch aus der Schule irgendwie im Kopf. Das sieht dann aus wie so eine große Kartoffel, wo innen drin lauter so komische, unterschiedlich geformt und meistens auch unterschiedlich eingefärbte Dinge sind. Irgendwie den Zellkern und irgendwie den Golgi-Apparat und das endoplasmatische Retikulum und die machen alle irgendwelche wichtigen Sachen. Und die Mitochondrien, das sind halt die Kraftwerke der Zelle. Ja, die liefern wirklich dieses ATP. Die stellen es wirklich bereit aus anderen Sachen und die ja müssen funktionieren und die sind halt jetzt an manchen Stellen wohl ineffizienter. Kann aber halt Teil des Designs sein, aus der Evolution herauskommt, so wie ich erklärt habe. Warum auch immer es aber so ist, faktisch kann man es wohl so finden. Dann ist es halt einerseits ein Defekt vielleicht, andererseits halt vielleicht ist es, also entweder ist es ein Bug oder ist es halt ein Feature, je nachdem, wie man es halt deutet. Aber sie sind halt ineffizienter, nach dem, was diese Studie halt soweit ermittelt hat. Und dadurch ist die ATP-Verfügbarkeit an manchen Stellen halt einfach nicht stetig vorhanden. Ja, da kommt dann noch so was wie oxidative Belastung und inflammatorische neuroimmune Aktivitäten dazu. Und das ist auch ein ganz spannender Bereich. Da gehe ich jetzt nicht ganz so sehr rein, aber diese Verknüpfungen letztlich haben wir auch, dass ein Haufen, also es ist ein Riesencluster an sonstigen Erkrankungen und Problemen und so weiter, speziell auch bei Neurodivergenten gibt, weil sie halt eher in solche Probleme laufen und das genau auf dieser Achse von, also inflammatorisch neuroimmune Aktivitäten sind tatsächlich sowas wie, ja, so Entzündungen könnte man sagen oder sowas. Ja, im Kontext mit Krankheiten oder dergleichen, also Infektionen und so weiter, ist das ein Stück weit sinnvoll. Da gibt es sinnvolle Anknüpfungspunkte. Bei anderen Sachen ist es aber halt eigentlich eher hinderlich, kann halt auch durch Stress erzeugt werden, so, und dann sind wir halt wieder eher in diesem Bereich halt mit oxidativer Belastung und ja, inflammatorischen Ereignissen, Stressachse, und das Ganze hängt dann wiederum auch mit Depression zusammen, wie man inzwischen mit Studien gut belegen kann, hängt aber auch noch viel mit vielen weiteren Krankheiten wahrscheinlich eng zusammen. Das ist insofern halt so ein zentraler Punkt, an dem das halt wirklich auch ja angreift oder wirklich halt fundamentale neue Zusammenhänge auch auf einer wissenschaftlich fundierten Ebene jetzt halt dann eröffnet. Ja, und das führt jetzt halt zu allen möglichen Veränderungen irgendwie. Das geht in diesen ganzen Dopaminbereich hinein, wo sich halt eben Veränderungen ergeben. Das geht aber halt auch in diese ganze Tag-Nacht-Rhythmus-Geschichte von der Regulierung hinein. Die ganze Erholungsdynamik ist eigentlich eine andere bei Neurodivergenten, oder man müsste halt mehr darauf Rücksicht nehmen irgendwie. Das tut aber halt die neurotypische Gesellschaft halt kaum. Dadurch laufen sie halt auch in Probleme. Oh ja, und die ganzen Umweltanforderungen müssten halt ein bisschen anders strukturiert sein, um halt darauf Rücksicht zu nehmen. Tun sie aber halt nicht. Man sagt halt immer, ja, du brauchst halt mehr Disziplin, mehr Willenskraft. Und ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, man kann mit Willenskraft zwar da schon dagegen steuern, aber halt nicht beliebig viel. Das heißt, du bist halt früher oder später zum Scheitern verurteilt, brauchst aber auf dem Weg dahin, um halbwegs gut zu funktionieren, schon Unmengen an Willenskraft, was wiederum halt viele anderen negativen Auswirkungen hat. Und das wird von außen halt gern unterschätzt. Da wird immer unterstellt, du hast einfach gar keine Willenskraft, wo du sagen kannst, nein, derjenige hat vielleicht enorm viel Willenskraft, die er da schon aufbietet, um da gegen einen Grundmechanismus zu arbeiten. Das ist aber eigentlich sinnlos, gegen diesen Grundmechanismus zu arbeiten. Man müsste eher mit ihm arbeiten halt, aber das darf er nicht, weil er muss sich halt da eingliedern in das, wie andere das halt brauchen und funktionieren. Ja, und damit kann man aber da halt mal anfangen, gut zu argumentieren, dass man sagt, nein, das ist... Hier auf zellulärer Ebene sind das Grundprinzipien, gegen die hier gearbeitet werden soll. Wie kann das sein, quasi, dass ein Mensch quasi gegen seine zellulären Grundbedürfnisse und Grundfähigkeiten irgendwie arbeiten soll? Ja, der Kern der Theorie, den könnte man so zusammenfassen, ADHS-ähnliche Exekutivprobleme entstehen nicht zwingend, weil exekutive Funktionen grundsätzlich defekt sind, sondern weil ihre Verfügbarkeit von Energie, Erholung, Belastung und Kontext abhängen. So, und die zentrale Sequenz dabei ist halt wirklich, energetische Belastung entsteht, Kompensation stabilisiert kurzfristig, also das, was man eben halt ja mit Willenskraft und Disziplin vielleicht beschreiben könnte. Die kumulativen Kosten steigen dabei aber, und bei unzureichender Erholung folgt probabilistischer Kollaps, also vorhersehbarer Kollaps, ja. Das kann sich halt kurzfristig äußern, sowas wie Meltdown, Shutdown. Das können völlige Erschöpfungszustände sein, es können aber halt auch langwierige Erschöpfungszustände sein. Und dann sind wir bei vielen Erschöpfungskrankheiten. Das ist sowas wie Burnout, das ist aber auch im weiteren Sinne dieser Bereich Depression mit. Das können aber auch viele andere Fatigue-Syndrome sein, die man da bekommt und die jetzt nicht zwingend nur damit zusammenhängen müssen. Ja, da gibt es wahrscheinlich einfach viele weitere Faktoren, aber das ist ein ganz entscheidender Faktor, der halt damit hineinspielt, mit einzahlt auf dieses Konto, wo man dann halt langfristig Erschöpfung bekommt. Doch deswegen ist das eigentlich so entscheidend. So, und bei der Einschätzung und Bewertung von so einer Studie, ja, das sind manchmal kleine neue Erkenntnisse, aber manchmal spricht man wirklich davon, dass halt sowas disruptiv ist. Ich finde es ja in vielen Fällen immer ja, maßlos überzogen, irgendwas ist eine progressive Fortentwicklung als disruptiv zu bezeichnen. Aber ja, dieses Wort wird ja auch gerne verwendet bei dieser Studie, weil es wirklich halt grundlegend ja an einigen Grundfesten rüttelt und die ein bisschen in Frage, was heißt ein bisschen, eigentlich total in Frage stellt. Die bisher halt immer so als, das ist der wissenschaftliche Stand, man weiß das, das ist wissenschaftlich fundiert und bewiesen, wo man immer sagen muss, habe ich auch schon mehrfach betont, naja, dieser Stand, der entwickelt sich stetig weiter, und das, was uns vor 20 Jahren irgendwie in dem Bereich als wissenschaftlich bewiesen und unverrückbar erklärt wurde, also zum Beispiel, ich sag's ja gerne so dazu, dass ADHS angeblich bei Erwachsenen nicht existiert, dass Autismus und ADHS zwei grundverschiedene Dinge wären und dass ja, ADHS auch Frauen eigentlich nicht betrifft oder so, oder fast nicht, ist ja alles falsch gewesen, waren aber wissenschaftlich fundierte Dinge, an die man fest geglaubt hat, die man aber halt auch mal revidieren darf. Und genauso dürfen jetzt mit dieser Studie und einer ganzen Reihe weiterer Studien, auf ein paar werde ich auch in den nächsten Episoden noch kommen, dürfen auch gerne mal in Frage gestellt werden. Und da ist halt die, ja, gehen wir mal die Punkte nochmal durch, um das ein bisschen zu festigen quasi. Also Exekutivfunktion wird eben nicht als fixer Effekt verstanden. Also Exekutivfunktionen, dass die einfach grundlegend kaputt sind, das ist nicht mehr das richtige Verständnis, sondern das Modell bricht im Prinzip mit der simplen Defizitlogik. Exekutivfunktion ist nicht einfach kaputt, sondern bedingt verfügbar. Das entspricht ja viel mehr auch dem Empfinden von Betroffenen. Das ist auch die zentrale theoretische Verschiebung, die sich da wirklich ergibt. Passt halt nicht zur klassischen ADHS-Diagnostik, deswegen, neuer Begriff, ADHD ist nur konsequent. Verhalten wird als Energiemanagement lesbar. Ja, und das ist wirklich so das Wichtigste, dieses nicht angepasste Verhalten, was man immer so unterstellt und was ja auch mit so ja der Ursprung von vieler Diagnostik ist irgendwie. Das ist halt, ja, das sind die verzweifelten Versuche von jemand halt, das Energiemanagement halbwegs irgendwie im Griff zu halten. Also sowas wie Hyperaktivität, Task-Switching, sensorische Modulation, Rückzug oder Impulsivität, also wirklich diese vielleicht auch Wutausbrüche oder diese überschwingenden Emotionen in positive oder negative Richtung, können halt in diesem Modell als Regulationsversuch unter Last erscheinen und dargestellt werden. Und das muss jetzt bei diesem Verhalten nicht zwingend immer der Fall sein, aber es kann halt sehr gut sein, dass es halt unter diesem Kontext halt in Erscheinung tritt. Ja, dann dritter Punkt. Kurzfristige Leistung und langfristige Nachhaltigkeit werden eben halt getrennt. Ja, das heißt wirklich so dieses, kannst du in dem Moment heraus Dinge gut oder kannst du generell Sachen gut? Das muss man klar unterscheiden, so wie ich es beschrieben habe. Und dann ist man auch nicht mehr bei so Sachen wie, du bleibst hinter deinen Möglichkeiten zurück oder man kann doch erwarten, dass wenn du es einmal hinkriegst, du es immer hinkriegst. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt eigentlich, weil viele ADHS-Modelle erklären Symptome nicht so gut und erklären vor allem halt nicht, warum Betroffene halt kurzfristig manchmal was können und dann halt langfristig das aber wieder überhaupt nicht hinkriegen oder crashen. Und ADHD macht jetzt genau diese wichtige Differenzierung und erklärt die halt auch sinnvoll, dass man wirklich sagt, die sichtbare Leistung kann energietechnisch Erschöpfung verdecken. Das heißt, dass du manchmal sehr leistungsfähig bist. Ja, das kann sein, es kann durch verschiedene Mechanismen da sein, aber vielleicht ist trotzdem diese Erschöpfung bei dir halt latent immer vorhanden und du übersteuerst sie eigentlich nur. Dann diese ganze Erzählung, dass halt zu wenig Dopamin da ist, die wird halt so ein bisschen, ja, der nimmt mal so ein bisschen die Bedeutung. Das heißt nicht, dass das komplett verworfen wird. Das hat trotzdem noch das ist trotzdem noch ein wichtiger Mechanismus. Das ist vor allem ein Mechanismus, wo man halt irgendwie eingreifen kann. Und ich halte es auch nicht für unmöglich, dass man vielleicht draufkommt und sagt, okay, ADHD, das Modell erklärt jetzt einige Sachen ganz gut aus anderen Bereichen mit Mitochondrien und ATP heraus. Es kann ja aber ein zusätzlicher Faktor durchaus auch bei Betroffenen da sein, der spezifisch bei und auf Dopamin quasi wirkt. Und wenn jetzt eben verschiedene Sachen zusammenkommen, dann habe ich halt diesen maßgeblichen Effekt. Das heißt, es ist auch durchaus möglich, dass ADHD hier auch ja nicht alle Aspekte voll umreißt und umgreift, aber dass Dopamin dieses eine zentrale Ding ist, das ist eben halt nicht mehr so direkt relevant und damit bleibt Dopamin wichtig, aber ist halt nicht die alleinige Ursache, die man da irgendwie behandeln muss. Also nach dem Motto, wir lösen deinen Dopamin-Defekt und Defizit an der Stelle und dann ist ja ADHS weg. Das erleben Betroffene aber auch nicht so. Ja, das ist ja nicht das, wie es wirklich funktioniert. Es ist aber trotzdem in vielen Situationen eine wichtige Hilfe und insofern stellt es auch nicht bisherige Medikationen und so weiter komplett in Frage. Aber es hilft viel besser, das richtig da irgendwie sinnvoll mit einzubauen. Dann der fünfte Punkt, ADHS wird stärker ökologisch gedacht. So, und das ist ja ein Punkt, auf den gehe ich auch mal wieder ein. Und vor allem ein Punkt, der halt auch, ja, gerne wissenschaftlich so in Abrede gestellt wird, aber im Prinzip die Studie verschiebt jetzt die Verantwortung, zumindest teilweise vom Individuum, zur Passung zwischen Kapazität und Umweltanforderung. Meine Rede, könnte man sagen. Und gleichzeitig stimmt damit halt auch nochmal fundiert, dass man sagt, man nimmt Medikamente zum Teil halt deshalb, um ja das zu kompensieren, was quasi die Umwelt einem als nicht passend halt serviert. Also die Welt, in der man sich halt bewegen soll und muss, die aber überhaupt nicht zu einem passt und die einem halt eigentlich zu viel abverlangt an der Stelle, ja, die muss man jetzt kompensieren. Das heißt, ja, statt dass ich quasi vielleicht auch mein soziales Umfeld oder meine Gesamtgesellschaft oder sowas in ihren grundlegenden Strukturen da ein bisschen anpasst. Das wird der erspart. Dafür muss das Individuum jetzt halt da irgendwas tun. Und das kann es halt nicht unbegrenzt halt durch eigene Willenskraft. Also muss man das unterstützen, indem man ihm halt Medikamente gibt und halt diesen Dopamin-Bereich halt einfach erhöht. Das löst zwar auch nicht ursächlich jetzt im Kern das Problem an der Stelle, aber dadurch ist derjenige halt dann wieder irgendwie in der Lage, halt diese Kompensation halt zu leisten. Das heißt aber so viel wie, du nimmst die Medikamente halt auch einfach für die Gesellschaft. Klingt das ein bisschen bitter, aber du musst dich halt auch in dieser Gesellschaft bewegen. Du kommst ja nicht aus, du bist dann leider nicht so drin aufgenommen, wie es für dich irgendwie günstig wäre. Daran kann man langfristig arbeiten. Kurzfristig ist es aber halt ein, ja, legitimes und vielleicht notwendiges Mittel, sich mit Medikamenten halt da zu behelfen. Und die können dir persönlich ja dann auch wiederum helfen, indem du halt dann wieder akzeptierter bist und dich halt in der Situation besser bewegen kannst. Und gleichzeitig kann ich jetzt noch so als sechsten Punkt halt mit diesem Modell halt auch die Überschneidungen mit Angst, Depression, Schlafproblemen und Burnout-artigen Zuständen besser erklären. Das wird deswegen nicht eine Einheitsdiagnose, aber es bietet zumindest eine Reihe gemeinsamer Achsen, also über diese Belastung, Erholung, den Circadian Dysregulation Bereich, also Circadian Rhythm. Ich weiß gar nicht, gibt es ein schönes deutsches Wort? Zirkadianische? Also im Prinzip Schlaf, Wach, Rhythmus und Zyklus. Also wann du wie schläfst, in welchen Phasen und so weiter. Was ja oft als dysreguliert oder problematisch beschrieben wird im Bereich Neurodivergenz und ADHS, das kann man halt da auch mit in dieser Achse halt irgendwie mit, ja, sinnvoll als Überlappung und so weiter erklären, oder da gibt es halt auch Überschneidungen. Und dann dieser ganze Bereich neuroimmune Aktivierung und Energieverfügbarkeit, auf den ich vorhin schon ein bisschen eingegangen bin. Und dann kommen wir halt aber auch fundierter zu diesen ganzen Bereichen Fatigue, Burnout, Stress und Überlastungsmodelle. Ja, also das genau diese ganzen Bereiche, die eigentlich aus meiner Sicht schon länger offensichtlich sind, die eigentlich auch gut fundiert aus Bereichen von Betroffenen so beschrieben und auch erklärt werden, die finden jetzt da endlich mal sozusagen wissenschaftlichen Hand und Fuß und Fundierung. Ja, deswegen am besten irgendwo Bookmarken raussuchen, parat haben, wenn es mal zu solchen Diskussionen kommt und es mal wieder heißt irgendwie, ja, diese ganzen komischen Umdeutungen da von Betroffenen, und das ist ja alles, sei ja nicht wissenschaftlich fundiert, doch, es ist wissenschaftlich fundiert, das gibt's jetzt mal hier als klares Paper. Und man muss einfach sagen, das Modell ist konzeptionell sehr fruchtbar. Es räumt vor allem mit dieser plumpen Sicht auf, ADHS sei einfach Aufmerksamkeitsmangel oder Dopaminproblem. Und für Alltag, Pädagogik, Arbeit, Therapieplanung und Selbstverständnis ist der Frame extrem brauchbar, ist so eine schöne Formulierung. Das kann man so oder so formulieren. Ich würde es nicht ganz so geschwollen ausdrücken, wenn man das jetzt jemanden irgendwie da an die Hand gibt und würde vielleicht sagen, na guck mal, da sind ganz neue, wichtige Ansätze für dich drin. Daraus kann man ganz anders lernen. Da kannst du ganz anders Grundverständnis und du kannst das vor allem glauben, ja? Das ist nichts, was du irgendwie wegdiskutieren musst, wo du dich auf alte, angeblich wissenschaftlich abgesicherte und bewiesene Dinge irgendwie stützen musst. Die haben auch alle was für sich. Die waren, ja, Stand ihrer Zeit halt vielleicht auch so das Beste, was man irgendwie halt so hatte. Aber man darf jetzt weiterdenken mit solchen Dingen. Es ist allerdings halt noch kein so richtig stark validiertes Modell. Also da ist vieles drin plausibel, da korreliert vieles. Einiges ist aber halt noch modellhaft. Das heißt, es kommt zwar aus der richtigen Ecke mit Wissenschaft und so, aber um da wirklich das noch stärker zu verankern, wirklich mit entsprechenden Versuchen und Sachen, wird es noch einige Zeit dauern, auch bis das wirklich in die Wissenschaft stärker mit einzieht. Und da wird es auch noch einiges Feintuning wahrscheinlich geben an der Stelle, wo man dann sagt, naja, es ist doch eher der oder die Mechanismen sind ein bisschen anders gesteuert oder sonst was. Ja, wird alles passieren. Also man muss das nicht, auch das nicht als der Weisheit letzter Schluss ziehen. Das bitte nicht. Aber es ist ein wichtiges Puzzlestück in die richtige Richtung. Und vielleicht ist bei ADHS nicht die Fähigkeit selbst das Hauptproblem, sondern die Frage, unter welchen energetisch-körperlichen und ökologischen Bedingungen diese Fähigkeit überhaupt verfügbar bleibt. Das ist so der schönste Kernsatz, den man da rausziehen kann und der so sehr dem entspricht, was ich ja auch gerne immer so, soll ich jetzt sagen, predige, erkläre, was ich denke, das richtig ist. Insofern vielen Dank für diesen tollen, diesen tollen Artikel und diesen tollen wissenschaftlichen Beitrag, der das wirklich auch mal von der anderen Seite ein bisschen untermauert, was ich hier so gerne euch erzähle. Ich habe mir auch ein bisschen vorgenommen, ja, die eine oder andere wissenschaftliche Studie oder auch, es gibt ja viele schöne Sachen, mal ein bisschen konkreter rauszuziehen, um darauf basierend vielleicht mal gewisse Aspekte auch anknüpfend zu behandeln. Diese Fragen kamen zum Teil, dass man sagt, das ist ja alles ziemlich, ziemlich toll, die Theorien, die du da hast. Das passt ja alles auch irgendwie, aber gibt's dazu irgendwie, wo steht denn da mehr dazu? Gibt's da Studien, Sachen dazu? Wo ist denn das drin verankert? Und dann, ja, werde ich mal versuchen, da ein bisschen mehr Anknüpfungspunkte zu liefern. Wie solche Sachen auch wirklich sich verankern lassen in neuen Sachen. Wie gesagt, da gibt's einiges. Für den Moment, danke, dass ihr die Energie aufgebracht habt. Vielleicht hat es euch ja auch sehr interessiert. Dann war das vielleicht ein leichtes. Dann war die Energie bei euch da. Wenn es euch gelangweilt hat, dann musstet ihr mit Disziplin dagegen halten. Das hoffe ich war nicht der Fall. Und insofern freuen wir uns gemeinsam, dass es hier echte Fortschritte gibt. In dem Sinne, wir hören uns, wir sehen uns bei der nächsten Episode. Yes.